Lieber Leser, einige Männer, deren Namen die Nation mit Achtung nennt, haben mich aufgefordert, etwas öffentlich über mein Leben und meine sukzessive Bildung zu sagen. Ich kann mich aber nicht dazu entschließen. In meiner Jugend war es der Kampf eines jungen Menschen mit seinen Umständen und seinen Inkonsequenzen. Als ich Mann ward, waren meine Verflechtungen zuweilen so sonderbarer Art, dass ich nicht immer ihre Erinnerung mit Vergnügen zurückrufe. Wer sagt gern, ich war ein Tor, um durch sein Beispiel einige längst bekannte Wahrheiten vielleicht etwas eindringlicher zu machen. Als ich, ein junger Mensch von 18 Jahren, als theologischer Pflegling von der Akademie in die Welt hineinlief, fand man bei der Untersuchung, dass ich keinen Schulfreund erstochen, kein Mädchen in den Klagestand gesetzt und keine Schulden hinterlassen, dass ich sogar die wenigen Taler Schulden den Tag vor der Verschwindung noch bezahlt hatte. Und man konnte nun den Grund der Entfernung durchaus nicht entdecken und hielt mich für melancholisch verirrt und ließ mich sogar in dieser Voraussetzung, so schonend als möglich, zur Nachsuchung in öffentliche Blätter setzen. Dass ein Student den Tag vorher, ehe er durchgeht, seine Schulden bezahlt, schien ein starker Beweis des Wahnsinns. Ich überlasse den Philanthropen die Betrachtung über diesen Schluss, der eine sehr schlimme Meinung von der Sittlichkeit unserer Jugend verrät. Dem Psychologen wird das Rätsel erklärt sein, wenn ich ihm sage, dass die Gesinnungen, die ich seitdem hier und da und vorzüglich in folgender Erzählung geäußert habe, schon damals alle lebendig in meiner Seele lagen, als ich mit 9 Talern und dem Tacitus in der Tasche auf und davon ging. Was sollte ein Dorfpfarrer mit diesen Gärungen? Bei einem Kosmopoliten können sie auf einem festen Grunde von Moralität wohl noch etwas Gutes wirken. Der Sturm wird bei mir nie zu hoch, dass er mich von der Basis, auf welcher ich als vernünftiger, rechtlicher Mann stehen muss, herunterwürfe. Meine meisten Schicksale lagen in den Verhältnissen meines Lebens. Und der letzte Gang nach Sizilien war vielleicht der erste ganz freie Entschluss von einiger Bedeutung. Man hat mich getadelt, dass ich unstet und flüchtig sei. Man tat mir Unrecht. Die Umstände trieben mich, und es hielt mich keine höhere Pflicht. Dass ich einige Jahre über dem Druck von Klopstocks Oden und der Messiade saß, ist wohl nicht eines Flüchtlings Sache. Man wirft mir vor, dass ich kein Amt suche. Zu vielen Ämtern fühle ich mich untauglich. Und es gehört zu meinen Grundsätzen, die sich nicht auf lächerlichen Stolz gründen, dass ich glaube, der Staat müsse Männer suchen für seine Ämter. Es ist mir also lieb, dass ich Ursache habe zu denken, es müssen in meinem Vaterlande 30.000 geschicktere und bessere sein als ich. Wäre ich Minister, ich würde höchstwahrscheinlich selten einem Manne ein Amt geben, der es suchte. Das werden viele für Grille halten, ich nicht. Wenn ich isolierter, nicht streng nach meinen Grundsätzen handeln will, wer soll es sonst? Ich habe mich in meinem Leben nie erniedrigt, um etwas zu bitten, das ich nicht verdient hatte. Und ich will auch nicht einmal immer bitten, was ich verdiente. Es sind in der Welt viele Mittel, ehrlich zu leben. Und wenn keins mehr ist, finden sich doch einige, nicht mehr zu leben. Wer nach reiner Überzeugung seine Pflicht getan hat, darf sich am Ende, wenn ihn die Kräfte verlassen, nicht schämen, abzutreten. Auf Billigung der Menschen muss man nicht rechnen. Sie errichten heute Ehrensäulen und brauchen morgen den Ostrazismus für den nämlichen Mann und die nämliche Tat. Was ich hier in meiner Reiseerzählung gebe, wirst du, lieber Leser, schon zu sichten wissen. Ich stehe für alles, was ich selbst gesehen habe, insofern ich meinen Ansichten und Einsichten trauen darf. Und ich habe nichts vorgetragen, was ich nicht von ziemlich glaubwürdigen Männern wiederholt gehört hätte. Wenn ich über politische Dinge etwas freimütig und warm gewesen bin, so glaube ich, dass diese Freimütigkeit und Wärme dem Manne ziemt. Sie mag nun einigen gefallen oder nicht. Ich bin übrigens ein so ruhiger Bürger, als man vielleicht in dem ganzen meißnerischen Kreise kaum einen Torschreiber hat. Manches ist jetzt weiter gediehen und gekommen, wie es wohl zu sehen war, ohne eben besser geworden zu sein. Machte ich die Ronde jetzt, ich würde wahrscheinlich mehr zu erzählen haben und Belege zu meinen vorigen Meinungen geben können. Freilich möchte ich gern ein Buch gemacht haben, das auch ästhetischen Wert zeigte. Aber Charakteristik und Wahrheit würde durch ängstliche Glättung zu sehr leiden. Niemand kann die Sache und sich selbst besser geben, als beide sind. Dazu müsste vieles heraus und vieles müsste anders sein. Wenn aber hier und da ein guter, unbefangener, rechtlicher, entschlossener Mann einige Gedanken für sich und andere brauchen kann, so soll mir die Erinnerung Freude machen. Dresden, den 9. Dezember 1801. Ich schnallte in Grimma meinen Tornister und wir gingen. Eine Karawane guter, gemütlicher Leutchen gab uns das Geleit bis über die Berge des Muldentals, und Freund Großmann sprach mit Freund Schnorr sehr viel aus dem Heiligtume ihrer Göttin, wovon ich Profaner sehr wenig verstand. Unbemerkt suchte ich einige Minuten für mich, setzte mich oben St. Georgens großem Lindwurm gegenüber und betete mein Reisegebet, dass der Himmel mir geben möchte billige, freundliche Wirte und höfliche Torschreiber von Leipzig bis nach Syrakus und zurück auf dem anderen Wege wieder in mein Land. Dass er mich behüten möchte vor den Händen der monarchischen und demagogischen Völkerbeglücker, die mit gleicher Despotie uns schlichten Menschen ihr System in die Nase heften, wie der Samoyede seinen Tieren den Ring. Nun sah ich zurück auf die schöne Gegend, die schon Melanchthon so lieblich fand, dass er dort zu leben wünschte, und überlief in Gedanken schnell alle glücklichen Tage, die ich in derselben genossen hatte. Mühe und Verdruss sind leicht vergessen. Dort stand Hohenstedt mit seinen schönen Gruppen, und am Abhange zeigte sich Göschens herrliche Siedelei, wo wir so oft gruben und pflanzten und gäteten und plauderten und ernteten und Kartoffeln aßen und Pfirsiche. An den Bergen lagen die freundlichen Dörfer umher, und der Fluss wand sich gekrümmt durch die Bergschluchten hinab, in denen kein Pfad und kein Eichbaum mir unbekannt waren. Die Sonne blickte warm wie im Frühling, und wir nahmen dankbar und mit der heitersten Hoffnung der Rückkehr von unseren Begleitern Abschied. Noch einmal sah ich links nach der neuen Mühle auf die größte Höhe hin, die uns im Gartenhause zu Hohenstedt so oft zur Grenze unserer Aussicht über die Täler gedient hatte, und wir wandelten ruhig die Straße nach Hubertusburg hinab. In Altmügeln empfing man uns mit patriarchalischer Herzlichkeit, bewirtete uns mit der Freundschaft der Jugend und schickte uns den folgenden Morgen mit einer schönen Melodie von Goethes Liede »Kennst du das Land?« unter den wärmsten Wünschen weiter nach Meißen, wo wir ebenso vertraulich willkommen waren. Wenn wir uns doch die freundlichen Bekannten an die südliche Küste von Sizilien bestellen könnten. Die Elbe rollte majestätisch zwischen den Bergen von Dresden hinab. Die Höhen glänzten, als ob eben die Knospen wieder hervorbrechen wollten. Und der Rauch stieg von dem Flusse an den alten Scharfenberg romantisch hinauf. Das Wetter war den 8. Dezember so schwül, dass es unserem Gefühl sehr wohltätig war, als wir aus der Sonne in den Schatten des Waldes kamen. Seit 12 Jahren hatte ich Dresden nicht gesehen. Es wehte mich oft eine kalte, dicke, sehr unfreundliche Luft an, wenn ich einer Residenz nahe kam. Und ich kann nicht sagen, dass Dresden diesmal eine Ausnahme gemacht hätte, so freundlich auch das Wetter bei Meißen gewesen war. Man trifft so viele trübselige, unglückliche, entmenschte Gesichter, dass man alle 5 Minuten auf eins stößt, das öffentliche Züchtigung verdient zu haben oder sie eben zu geben bereit scheint. Du kannst denken, dass weder dieser noch jener Anblick wohltut. Viele scheinen auf irgendeine Weise zum Hofe zu gehören oder die kleinen Offizianten der Kollegien zu sein, die an dem Stricke der Armseligkeit fortziehen und mit Grobheit grollend das Entchentau nach dem hauen, der ihrer Jämmerlichkeit zu nahe tritt. Ungezogenheit und Impertinenz ist bekanntlich am meisten unter dem Hofgesinde der Großen zu Hause, das sich oft dadurch für die Misshandlungen schadlos zu halten sucht, die es von der eben nicht feinen Willkür der Herren erfahren muss. Höflichkeit sollte vom Hofe kommen. Aber das Wort scheint, wie viele andere im Leben, die Antiphrase des Sinnes zu sein. Und Hof heißt oft nur ein Ort, wo man keine Höflichkeit mehr findet. So wie Gesetz oft der Gegensatz von Gerechtigkeit ist. Wehe dem Menschen, der zur Antichambre verdammt ist. Es ist ein großes Glück, wenn sein Geist nicht knechtisch oder despotisch wird. Und es gehört mehr als gewöhnliche Männerkraft dazu, sich auf dem gehörigen Standpunkte der Menschenwürde zu erhalten. Eben komme ich aus dem Theater, wo man Großmanns alte 6 Schüsseln gab. Du kennst die Gesellschaft. Sie arbeitete im Ganzen gar nicht übel. Das Stück selbst war beschnitten worden und ich erwartete nach der Gewohnheit eine förmliche Kombabusierung, fand aber bei genauer Vergleichung, dass man dem Verfasser eine Menge Leerheiten und Plattheiten ausgemerzt hatte, deren Wegschaffung Gewinn war. Verschiedene zu grelle Züge, die bei der ersten Erscheinung vor etwa 25 Jahren es vielleicht noch nicht waren, waren gestrichen. Aber es war auch mit der gewöhnlichen Dresdner Engbrüstigkeit manches weggelassen worden, was zur Ehre der liberalen Duldung besser geblieben wäre. Ich sehe nicht ein, warum die noch immer auffallenden Torheiten und Gebrechen der Adelskaste nicht mit Freimütigkeit gesagt, gerügt und mit der Geißel des Spottes zur Besserung gezüchtigt werden sollen. Wenn es nicht mehr trifft, ist es nicht mehr nötig. Dass es aber noch nötig ist, zeigt die ängstliche Behutsamkeit, mit der man die Lächerlichkeit des jüngsten Kammerjunkers zu berühren vermeidet. Man hatte uns bange gemacht, wir würden Schwierigkeiten wegen österreichischer Pässe haben. Aber ich muss die Humanität der Gesandtschaft rühmen. Herr von Bühl als Sekretär nahm uns sehr gütig auf und fertigte, da er unsere Wünsche bald abzureisen vernahm, mit großer Freundlichkeit sogleich selbst aus, und in einigen Stunden erhielten wir die Papiere von dem Grafen Metternich unterschrieben, durch alle kaiserlichen Länder. Du kennst meine Saumseligkeit und Sorglosigkeit in gelehrten Dingen und in Sachen der Kunst. Was soll ich Laie im Heiligtum? Die Galerie sah ich nicht, weil ich dazu noch einmal hätte Schuhe anziehen müssen. Den Antikensaal sah ich nicht, weil ich den Inspektor das erste Mal nicht traf, und das Übrige nicht, weil ich zu indolent war. Du verlierst nichts. Ein anderer wird dir alles besser erzählen und beschreiben. Heute früh wurde ich durch den Donner der Kanonen geweckt und erfuhr beim Aufstehen, dass dem Hause ein Prinz geboren war. Vielleicht macht der Herr in seinem Leben nicht wieder so viel Lärm als bei seiner Ankunft auf unserem Planeten. Die Fürsten dieses Hauses sind zum Glück ihrer Länder seit mehr als einem Jahrhundert meistens Kinder des Friedens. Dadurch werden die Verdienste gewiss erhöht und ihr Mut wird doch nicht mehr problematisch, als ob sie Schlachten gewinnen. Boudin. Du weißt, dass Schreibseligkeit eben nicht meine Erbsünde ist und wirst mir auch deiner selbst wegen sehr gern verzeihen, wenn ich dir eher zu wenig als zu viel erzähle. Wenn ich recht viel hätte schreiben wollen, hätte ich ebenso gut zu Hause in meinem Polstersessel bleiben können. Nimm also mit Fragmenten für lieb, aus denen am Ende doch unser ganzes Leben besteht. In Dresden missfiel mir noch zuletzt gar sehr, dass man zur Bequemlichkeit der Ankömmlinge und Fremden noch nicht die Straßen und Gassen an den Ecken bezeichnet hat. Ein Polizeiartikel, an den man schon vor 10 Jahren in kleinen Provinzialstädten, sogar in Polen gedacht hat, und der die Topographie außerordentlich erleichtert. Und Topographie erleichtert wieder die Geschäfte. Den letzten Nachmittag sah ich dort noch die Mengsche Sammlung der Gipsabgüsse. Du weißt, dass ich hier ziemlich Idiot bin und mich nicht in das Heiligtum der Götter wage. Ob ich gleich über manche Kunstwerke, zum Beispiel über die Mediceerin, meine ganz eigenen Gedanken habe, die mir wohl schwerlich ein Antiquar mit seiner Ästhetik austreiben wird. Schon freue ich mich auf den Augenblick, wo ich das Original in Palermo sehen werde, wo es, wie ich denke, jetzt steht. Hier interessierten mich eine Menge Köpfe am meisten, die ich größtenteils für römische hielt. Küttners Wunsch fiel mir dabei ein, dass der Kurfürst diese Sammlung zur Wohltat für die Kunst mehr komplettieren möchte. Auch ist die Periode des Beschauens zu beschränkt, da sie den Sommer wöchentlich nur 2 Tage und den Winter öffentlich gar nicht zu sehen ist. Einige Verordnungen, die Kunst betreffend, sind mir barock genug vorgekommen. Kein Künstler zum Beispiel darf auf der Galerie ein Stück ganz fertig kopieren, wie man mich versichert hat. Dies zeigt eine sehr kleinliche Eifersucht. Es wäre für die Schule in Dresden keine kleine Ehre, wenn Kopien großer Meister von dort kämen, die man mit den Originalen verwechseln könnte. Auch darf kein Maler länger als die bestimmten 2 Stunden oben arbeiten, welches für die Kopisten in Öl eine Zeit ist, in welcher fast nichts gemacht werden kann. Aber das Künstlervolk mag seinen Mutwillen auch zuweilen bis zur Ungezogenheit treiben. Und es soll vor kurzem ein namhafter Maler unseres deutschen Vaterlandes seine Pinsel an einem der schönsten Originale abgewischt haben, um die Farben zu versuchen. Da würde mir Laien unwillkürlich der Knotenstock sich in der Faust geregt haben. Man hatte mir gar sonderbare Begriffe von den auffallenden Erscheinungen der böhmischen Katholizität gemacht. Ich habe nichts bemerkt. Im Gegenteil, muss ich sagen, es gefiel mir alles außerordentlich wohl. Unser Wirtshaus in Peterswalde war so gut, als man mit gehöriger Genüglichkeit es sich nur immer wünschen kann. Der Zollbeamte, der den Pass bescheinigte, war freundlich. Die Mahlzeit war nicht übel und die Aufwärterin gar allerliebst niedlich und artig. Lache nur über diese Bemerkung von mir, Griesgram. Man müsste eine sehr verstimmte, unästhetische Seele haben, wenn man nicht lieber ein junges, hübsches, freundliches Gesicht sähe, als ein altes, hässliches, mursinniges. Das Mädchen setzte in unserem Zimmer ihr Silbermützchen vor einem Spiegel, der zwischen 2 Marienbildern hing, so reizend unbefangen in Ordnung, als ob sie sich in Ehren eine kleine Unordnung recht gern wollte vergeben lassen. Der Ketzer Schnorr sah dem rechtgläubigen Geschöpf so enthusiastisch in die Augen, als ob er sich eben zu ihr bekehren oder sie wenigstens zum Modell nehmen wollte. Überdies ist der böhmisch-deutsche Dialekt bis Lowositz ziemlich angenehm und gurgelt die Worte nicht halb so dick und widrig hervor wie der gebirgische in Sachsen. Der Weg von Peterswalde nach Aussig ist rau, aber schön. Von Aussig, wo man wieder an die Elbe kommt, romantisch wild, links und rechts an dem Flusse hoher Berge mit Schluchten, Felsenwänden und Spitzen. Hier tönte mir die Klage über die Undisziplin unserer sächsischen Landsleute ins Ohr, die in dem bayerischen Erbfolgekriege zur Feuerung hier alle Weinpfähle verbrannten. Sie durften nur einige 100 Schritt höher steigen, so hatten sie ganze Wälder. Das schmerzt mich in die Seele anderer. Wenn die Österreicher es ebenso schlimm machen, so werden wir dadurch nicht besser. Wann wird unsere Humanität wenigstens diese Schandflecken wegwischen? Bei Lowositz endigen allmählich die Berge und von da bis Eger hinauf und Leitmeritz hinab ist schönes, herrliches, fruchtbares Land, das 2 Stunden hinter Budin nun ganz Ebene wird. In Budin, einem Orte, wo allgemeine Verlassenheit zu sein scheint, traf ich bei dem Juden Lazar Tausig eine kleine Sammlung guter Bücher an und ließ mir von ihm, da er Lessings Nathan einem Freunde geliehen hatte, auf den Abend Kants Beweisgrund zur einzig möglichen Demonstration über das Dasein Gottes geben. Prag. Von Budin bis hierher stehen im Kalender 7 Meilen. Und diese tornisterten wir von 7:30 Uhr früh bis 5:30 Uhr abends sehr bequem ab und saßen doch noch über eine Stunde zu Mittag in einem Wirtshause, wo wir bei einem Eierkuchen durchaus mitfassten und dafür 50 Kreuzer bezahlen mussten, welches ich für einen Eierkuchen in Böhmen eine stattliche Handvoll Geld finde. Da war es in Peterswalde verhältnismäßig billiger und besser. Der Wirt zur Goldenen Rose in Budin hatte ein gutes Haus von außen und ein schlechtes von innen. Eine Suppe von Kaldaunen, altes dürres Rindfleisch und ein sehr zäher lederner Braten von einer Gans, die noch eine Retterin des Kapitols gewesen sein mochte. Noch schlechter waren die Betten, aber am schlechtesten war der Preis. Die schlechten Sachen waren ungeheuer teuer, wovon ich schon vorher unterrichtet war. Aber Muss ist ein Brettnagel, heißt das Sprichwort. Er ist der einzige in Budin. Übrigens lasse ich die Qualität der Wirtshäuser mich wenig anfechten. Das Beste ist mir nicht so gut und mit dem Schlechtesten weiß ich noch fertig zu werden. Ich denke, es ist noch lange nicht so schlimm als auf einem englischen Transportschiffe, wo man uns wie die schwedischen Heringe einpökelte oder im Zelte oder auf der Brandwache, wo ich einen Stein zum Kopfkissen nahm, sanft schlief und das Donnerwetter ruhig über mir wegziehen ließ. In der Budiner Wirtsstube war ein Quodlibet von Menschen, die einander ihre Schicksale erzählten und hier und da zur Verschönerung wahrscheinlich etwas dazulogen. Einige österreichische Soldaten, Stallleute und ehemalige Stücknächte, die alle in der französischen Gefangenschaft gewesen waren, und einige Sachsen von dem Kontingent machten eine erbauliche Gruppe und unterhielten die Nachbarn lang und breit von ihren ausgestandenen Leiden. Besonders machte einer der Soldaten eine so greuliche Beschreibung von den Läusen im Felde und in der Gefangenschaft, dass wir anderen fast Diphtheriase davon hätten bekommen mögen. Mir war es nunmehr nur eine drollige Reminiszenz meiner ersten Seefahrt nach Amerika, wo die Engländer uns gar erbärmlich säuberlich hielten und wo wir vom Kapitän bis zum Trommelschläger der Tierchen auch eine solche Menge bekamen, dass sie das Tauwerk zu zerfressen drohten. Ein Fuhrknecht erzählte dann unter anderem toll genug, wie er und seine Kameraden in Iglau neulich einige Soldaten in einem Streit wegen der Mädchen gar furchtbar zusammengeprügelt hätten. »Where there is a quarrel, there is always a lady in the case. Wenn es irgendwo Händel gibt, dann ist allemal eine Frau im Spiel«, dachte ich, gilt auch bei der österreichischen Bagage. Ein Soldat meinte, dass die Fuhrknechte denn doch etwas sehr Missliches und Ungebührliches unternommen hätten, sich an den Verteidigern des Vaterlandes zu vergreifen. Die Geschichte würde ihnen am Ende bitter bekommen sein. »Ei was«, versetzte der Fuhrknecht, »es waren ja nur Legioner.« »Das ist etwas anderes«, erwiderte der Soldat beruhigt. »Das waren also nur Studenten und Kaufmannsjungen, die den dritten Marsch um das Butterbrot weinten wie die Hellerhuren. Die kann man schon mit einer tüchtigen Tracht Schläge einweihen, um ihnen den Kitzel zu vertreiben.« In Prag registrierte uns eine Art von Torschreiber gehörig ein, gab uns Quartierzettel und schickte unsere Pässe zur Vidierung auf das Polizeidirektorium. Die Herren der Polizei waren, gegen alle Gewohnheit der Klasse in anderen Ländern, die Höflichkeit selbst. Den anderen Morgen war in 10 Minuten alles getan und wir hatten unseren Bescheid bis Wien. Unsere Bekannten wunderten sich sehr über unser Glück, da man noch kurz vorher Fremden mit Gesandtschaftspässen viele Schwierigkeiten gemacht hatte. Das Theater hier ist polizeimäßig richtig und nicht ohne Geschmack gebaut. Guardasoni ist Unternehmer der beiden Abteilungen des Theaters, sowohl der deutschen als der italienischen. Die deutsche habe ich höchst mittelmäßig gefunden und die italienische soll noch einige Grad schlechter sein, die wir doch sonst in Leipzig bei ihm sehr gut besetzt und wohlgeordnet fanden. Heute wurde Hamlet gegeben und du kannst dir vorstellen, dass ich nicht Lust hatte, einen meiner Lieblinge gemisshandelt zu sehen. Die Bibliothek war geschlossen, weil sie in Feuersgefahr gewesen war und man den Schaden ausbaut, und das wird länger dauern, als ich zu warten gesonnen bin. Ein Glück war es, dass eben damals mehr als 40 Menschen oben lasen, als durch die Nachlässigkeit eines Künstlers, der über derselben in Feuer arbeitete, die Glut durchbrach. So ward selbst die liberale Benutzung des Instituts, dessen Einrichtung zu den musterhaftesten gehört, ihre Rettung. Auf Grodzin war das Wetter unfreundlich und finster, und ich blickte nur durch Schneegestöber nach der Gegend hinaus, wo Friedrich schlug und Schwerin fiel. Die Kathedrale hat für die Liebhaber der Geschichte manches Merkwürdige. Die Begräbnisse der alten Herzöge von Böhmen gewähren, wenn man Muße hat, eine eigene Art von Genuss. Und das silberne Monument eines Erzbischofs ist vielleicht auch für den Künstler nicht ohne Interesse. Während Schnorr es betrachtete, stand ich vor den Gräbern der Kaiser Wenzel und Karls IV. Und fand, dass die Zeiten der goldenen Bulle doch wohl nur für wenige Fürsten golden und für die ganze übrige Menschheit sehr bleiern waren. Schlicks des Ministers Grabmal gleich hinter dem Steine des Kaisers ist ein verdorbener gotischer Bombast ohne Geschmack und Würde. Eine Pyramide in der Kirche kommt mir vor, als ob man den Blocksberg in eine Nachtmütze stecken wollte. Der gute Nepomuk auf der Brücke mit seiner ehrwürdigen Gesellschaft gewährt den frommen Seelen noch viel Trost. Es scheint überhaupt in Prag, sowohl unter Katholiken als unter Protestanten, noch eine große Anzahl Zeloten zu geben. Nur nicht unter den höheren Ständen, die in dieser Rücksicht die Toleranz selbst sind. Ich freute mich, als ich hinter Lowositz in Böhmen auf die Ebenen kam und hoffte nun, einen beträchtlichen Grad von Wohlstand und Kultur zu finden, da der Boden rundumher außerordentlich fruchtbar zu sein schien. Aber meine Erwartung wurde traurig getäuscht. Die Dörfer lagen dünn und waren arm, noch mehr als in dem Gebirge. Man drasch in den Herrenhöfen auf vielen Tennen, und die Bauernhäuser waren leer und verfallen. Die Einwohner schlichen so niedergedrückt herum, als ob sie noch an dem härtesten Joche der Sklaverei zögen. Mich deucht, sie sind durch Josefs wohltätige Absichten wenig gebessert worden. Und höchstwahrscheinlich sind sie hier noch schwerer durch die Fronen gedrückt als irgendwo. Wo die Sklaverei systematisch ist, machen die Städte oft den Anhang des großen und kleinen Adels und teilen den Raub. Das schien hier der Fall. Alles war in Furcht, als sich die Franzosen nahten. Nur die Bauern jubelten laut und sagten, sie würden sie mit Freuden erwarten und sodann schon ihre Unterdrücker bezahlen. Ob der Landmann in Rücksicht der Franzosen recht hatte, ist eine andere Frage. Aber in seiner Freude bei der furchtbaren Krise des Vaterlandes lag ein großer Sinn, der wohl beherzigt zu werden verdiente und der auch vielleicht den Frieden mehr beschleunigt hat als die verlorenen Schlachten. Unsere guten Freunde jagen uns hier Angst ein, dass rundumher in der Gegend Räuber und Mörder streifen. Das könnten unsere guten Freunde nun wohl bleiben lassen, denn fort müssen wir. In Leitmeritz sollen über 100 sitzen und in Prag nicht viel weniger. Die Auflösung der militärischen Korps ist immer von solchen Übeln begleitet, so wie bei uns die Einrichtungen gewöhnlich sind. Ich gehe getrost vorwärts und verlasse mich etwas auf einen guten, schwer bezwingten Knotenstock, mit dem ich tüchtig schlagen und noch einige Zoll in die Rippen nachstoßen kann. Freund Schnorr wird auch das Seinige tun, und so müssen es schon drei gut bewaffnete, entschlossene Kerle sein, die uns anfallen wollen. Wir sehen nicht aus, als wenn wir viel bei uns trügen, und auch wohl nicht, als ob wir das Wenige, das wir tragen, so leicht hergeben würden.